The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Aleh Doğan und ich freue mich sehr, ab heute jeden Samstag gemeinsam mit Ihnen ins Wochenende zu starten. Heute ist Samstag, der 10. Januar. Was war das für eine Woche? Was war das für ein Jahresauftakt? Wir sind alle noch ein bisschen benebelt. Auch Dry January-Asketen sind von dieser Woche verkatert. Deshalb ein kurzer Rückblick in einer Minute, um diese durchgeknallte Woche glatt zu ziehen. Los geht's. Deutschland friert und ist von einer klirrend kalten Schneedecke überzogen. Im bayerischen Kloster Seeon hat sich die CSU zum politischen Jahresausblick getroffen. Friedrich Merz hat seinen Büroleiter gefeuert, den Kanzler selbst zu entführen. Davon hat wiederum Russlands Ex-Präsident Medvedev fantasiert. In Peru hat die stachellose Biene eigene Insektenrechte bekommen. Berlin arbeitet den größten Stromausfall seit dem Zweiten Weltkrieg auf und sich am regierenden Bürgermeister ab. Denn Kai Wegner, der hat Tennis gespielt. Derweil hat Großbritannien Werbung im Fernsehen für Schokolade, Chips und Fastfood vor 21 Uhr verboten. Dort sind die Menschen außerdem mit dem Vormarsch der Oktopoden beschäftigt. Vor Englands Küste tummeln sich so viele Tintenfische wie seit 1950 nicht mehr. Und einen deutschen Weltmeister hat uns diese Woche auch beschert. Bei der Weihnachtsbaum-Weitwurf-WM in der Pfalz hat Moritz Hoffmann seinen Baum mehr als 26 Meter weit geworfen und damit den bisherigen Rekord gebrochen. Und die USA? Tja, die geraten immer weiter aus den Fugen. Schönes neues Jahr. ...2026 hat also nicht leise angeklopft, es hat uns die Tür eingetreten.
This is CNN Breaking News.
Welcome to CNN, I'm Victor Blackwell in Atlanta. The breaking news this morning, President Trump says the U.S. carried out large-scale strikes on Venezuela overnight. He says its president, Nicolas Maduro, and his wife, Celia Flores, have been captured and flown out of the country.
Caracas, Minneapolis, Massenproteste im Iran und Donald Trump, der sich auf eine Art über Emmanuel Macron ergießt, dass es eben kein sich lustig machen ist, wie man in den Medien allzu oft liest. Aber zunächst nach Minneapolis.
No!
In Minneapolis sitzt eine Frau im Auto. Renee Nicole Good, ihr Name. Sekunden später ist sie tot. Ein Eiseinsatz mitten in einer amerikanischen Stadt und eine Blockadeaktion durch Anwohner mit Straßensperrung. Ein Beamter erschießt die Frau in ihrem Fahrzeug. Ob sie aktiv Teil der Blockade war, ist unklar. Trump spricht von Notwehr. Zeugen weisen diese Perspektive eindeutig zurück. Und auch alles, was wir in den Videos sehen, spricht klar dagegen. Was bleibt, ist Entsetzen und Fassungslosigkeit. Die Deutungshoheit wird natürlich von der US-Regierung beansprucht. Hier hören wir die Heimatschutzministerin Kristi Noem.
It was an act of domestic terrorism. What happened was our ICE officers were out in an enforcement action. They were attempting to push out their vehicle and a woman attacked them and those surrounding them and attempted to run them over and ram them with her vehicle. An officer of ours acted quickly and defensively shot to protect himself and the people around him.
Quickly and defensively. Schnell und vor allem defensiv. Habe der Beamte reagiert, spricht sie wie aus einem Drehbuch, das die Realität umdreht, bevor der Abspann überhaupt beginnt. Interessant finde ich, was der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, sagt.
It's governing by reality TV. And today that recklessness cost someone their life.
Governing by reality TV. Der vielleicht wahrste Satz dieser Woche. Der große Regisseur dieser Reality-TV-Show ist der US-Präsident. Donald Trump liefert uns seit Beginn ein Genre, das zwischen Satire, Action-Movie, Komik und Groteske changiert, aber in meinen Augen spätestens in dieser Woche die Dystopie erreicht hat. Hören wir einmal, wie er über den französischen Präsidenten Macron spricht.
Emmanuel, you know Emmanuel Macron, Macron, I love the French accent, Emmanuel.
Ein Präsident, der andere Staatschefs imitiert wie in einem Comedy-Club, so weit, so Trump. Doch dann passiert etwas, was eine neue Qualität hat und vielen entgangen zu sein scheint.
100%. You're gonna do it and you're gonna like it. He said, okay, here's the story, Emmanuel. If on Monday you haven't agreed to every single thing that we want, I'm putting a 25% tariff on everything coming out of France, including your wines, your champagnes, and everything else. Emmanuel said to me, Donald, you have a deal. I would love to. Whatever you want, Donald, please. Don't tell the population. Please, Donald, I beg you.
Du wirst es tun und das wird dir gefallen. Das ist sprachliche Perversion. Das ist Macht als Performance. Das ist Freude an Erniedrigung. Man könnte auch sagen Sadismus. Im Interview mit der New York Times antwortete Trump gestern auf die Frage nach Grenzen für seine militärische, wirtschaftliche oder politische Macht. Ja, da gibt es eine Sache, meine eigene Moral, mein eigener Kopf, es ist das Einzige, was mich stoppen kann. Und, er fährt fort, ich brauche kein Völkerrecht. Wir erleben gerade in Echtzeit die Enthemmung des Donald Trump. Darauf blicken wir erstmal wie vom Bus überfahren. Manche erstarren, einige ducken sich weg, wieder andere ziehen sich in die apolitische Resignation zurück. Oder radikalisieren sich auf der Gegenseite. Und dann gibt es solche wie den Bürgermeister von Minneapolis.
And I have a message for ICE. Get the fuck out of Minneapolis. We do not want you here. Your stated reason for being in this city is to create some kind of safety, and you are doing exactly the opposite. People are being hurt. Families are being ripped apart. Long-term Minneapolis residents that have contributed so greatly to our city, to our culture, to our economy are being terrorized, and now somebody is dead.
Ungefiltert, klar, stark und eben nicht stumm. Das wird es wohl sein in diesem Jahr. Der anständige, der demokratische Ungehorsam. In diesem Jahr, in dieser Zeit. Diese Zeit, für die der italienische Denker Antonio Gramsci bereits in den späten 1920er Jahren die richtigen Worte fand. Ich zitiere ihn. Die alte Welt liegt im Sterben. Die neue ist noch nicht geboren. Es ist die Zeit der Monster. Der Ausweg aus der Dystopie, das zeigen uns Literatur und Filmkunst, der liegt meist nicht in den großen Reden, sondern im kleinen Nein. Im klaren Blick, in Entschlossenheit, im Mut, nicht mitzumachen. Sie und ich, wir kriegen das hin. So oder so, eine neue Woche steht wieder an. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen und hier kommt unser Wochenausblick. Wir werden abgelenkt von unserer aller Traumfabrik, nämlich Hollywood. Am Montag werden die Golden Globes verliehen, die Vorboten der Oscars. Meine Prognose, Leonardo DiCaprio bekommt einen Award für One Battle After Another. Und vielleicht wird ja der deutsche Kandidat von Mascha Schilinski in die Sonne schauen mit einem Golden Globe belohnt. Am Dienstag wird das Unwort des Jahres bekannt gegeben. Ich halte das für die unnötigste Bekanntgabe des Jahres. Braucht kein Mensch, ein bisschen so wie Panettone, von dem die Italiener immer behaupten, er würde schmecken. Am Donnerstag feiert Wikipedia Geburtstag, 25 Jahre. Wir gratulieren, sagen herzlichen Glückwunsch und möge es in Frieden ruhen. ChatGPT dürfte dem Online-Lexikon den Todesstoß spätestens in diesem Jahr versetzen. Freitag startet die Grüne Woche in Berlin und wer mir auf Anhieb den Namen des aktuellen Landwirtschaftsministers nennen kann, bekommt ein Geschenk zugeschickt. Ich hätte noch ein paar eingepackte Panettone im Haus. Die Woche bleibt geopolitisch brisant. Ich empfehle Ihnen unseren Podcast World Briefing, in dem Chelsea Speaker und Ex-Vizekanzler Sigmar Gabriel die aktuelle Eskalationsstufe analysieren.
Natürlich widersprechen solche Aktionen dem Völkerrecht. Sie widersprechen der territorialen Integrität jedes Staates. Also einfach mal so von außen kommen und mir einen holen und den bei mir zu Hause vor Gericht stellen, das verstößt gegen das Grundprinzip territorialer Integrität eines Landes.
In der kommenden Woche bereiten sich die Staats- und Regierungschefs, CEOs und Wirtschaftsführer aus aller Welt auf den Weltwirtschaftsgipfel in Davos vor. Wenn Sie mitreden wollen, ökonomisch vorbereitet auf diese Woche, werden Sie am besten mit unserer aktuellen Ausgabe von Feld und Haukapp.
Das sind schon wichtige geopolitische Veränderungen, die die USA hier angehen. Und man merkt, dass im Grunde diese Rivalität mit China, Russland, vor allem mit dieser russisch-chinesischen Achse, jetzt auf einen weiteren Entwicklungsstand kommt. Und das hat wirtschaftliche Auswirkungen. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Ich glaube, da muss man schon klar sagen, die Europäer werden jetzt einerseits sehen müssen, inwiefern sie ihre Souveränität auch in militärischer Hinsicht weiter voranbringen. Sie müssen auf der anderen Seite dafür sorgen, dass sie mit dem amerikanischen Alliierten, so schwierig er jetzt ist, zurechtkommen.
Die beiden Volkswirte ziehen eine erste Bilanz für das Jahr und machen klar, worauf es jetzt ankommt.
Das Jahr wird in jedem Fall spannend, geopolitisch, auch wirtschaftlich. Allein war es so schwer zu prognostizieren ist, was Donald Trump als nächstes plant. Also von daher muss man sagen, das wird auf jeden Fall ein spannendes Jahr. Aber als Forderung an die Bundesregierung würde ich sagen, wir brauchen jetzt den wirtschaftspolitischen Neustart.
Ich vermute, wir werden in der kommenden Woche auch bangen und beobachten, ob und wie Donald Trump seine Warnungen bezüglich Grönland Realität werden lässt, was es mit diesem Land, seiner Historie, seiner Bevölkerung und möglicher Szenarien auf sich hat, das hören Sie im aktuellen achten Tag.
Und dadurch, dass Donald Trump damals sozusagen den Wert Grönlands unterstrichen hat, ja, und also das geopolitische Gewicht und gesagt hat, das, was Dänemark da an Grönland zahlt, da zahlen wir das Doppelte, ja, oder zumindest dasselbe. Damit ist ja eben diese dänische Illusion oder Selbstlüge total zerschmettert worden, angeblich, dass man immer nur in Grönland gehandelt habe, zum Wohl der Grönländer und zur Ehre Dänemarks. Ja, dass Grönland Verlustgeschäft war, dass man das aber gerne gemacht habe, um eben den Grönländern zu helfen. Mhm. Und diese etwas schwierige Ideologie hat ja dazu geführt, dass jegliche Kritik seitens der grönländischen Politik in Dänemark immer als Undankbarkeit ausgelegt wurde.
Und das Dystopische dürfte uns auch in dieser Woche begleiten. Aber Dystopien sind nicht nur Untergangserzählungen, sie sind oft auch etwas anderes. Ein Seismograph für die Gegenwart. Genau darüber spricht die Schriftstellerin Julie C. in der aktuellen Folge unseres Literaturpodcasts Edle Federn mit der Autorin Theresia Enzensberger.
Also ich empfinde Dystopie eigentlich als was Diagnostisches so ein bisschen. Mhm. Und nach der Diagnose muss ja dann quasi die Therapie folgen.
Und was kommt nach der Diagnose? Eine Vision. Oder besser, eine große Erzählung. So beschreibt Therese Enzensberger, was echte Utopien leisten können.
Ich meine, man darf natürlich auch nicht vergessen, dass jede Dystopie ist jemandes Utopie. Also die Dystopie, über die ich schreibe, ist ja die Utopie der Silicon Valley-Leute. Und ich fand eben schon auch faszinierend an der ganzen Thematik, dass es gibt ja relativ erfolgreiche Utopien, erfolgreich umgesetzte Utopien. Zum Beispiel ist der Neoliberalismus eine sehr gesetzte, das haben sich Leute ausgedacht. Ne? Also das ist ja nicht was einfach irgendwie in die Welt gekommen ist, sondern das war ein Plan, ein politischer Plan und der wurde umgesetzt.
Und nun zum Schluss. Ich glaube, wir müssen uns öfter von unseren Lichtblicken erzählen. Den kleinen und großen Momenten der Zuversicht. Deshalb interessiert mich, was waren Ihre Lichtblicke der Woche? Was hat Sie erhellt? Was hat Ihnen Hoffnung gespendet? Oder was war einfach nur schön, vielleicht auch einfach wahnsinnig witzig? Teilen Sie sie mit uns, Ihre Lichtblicke, per Sprachnachricht auf WhatsApp. Die Handynummer dafür finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts. Und ab nächster Woche hören wir dann Sie an dieser Stelle. Und darauf freue ich mich sehr. Heute kommen ein paar meiner Kolleginnen und Kollegen zu Wort.
Ich bin Simone, hallo, und mein Lichtblick der Woche war, dass ich Geburtstag hatte und eine Reise nach Paris geschenkt bekommen habe.
Hi, ich bin Maya und ich arbeite im Team von Aleph. Mein Lichtblick diese Woche war mein erster Kaffee in diesem Jahr in meinem Lieblingscafé in Charlottenburg.
Hi, ich bin Miriam. Ich bin Praktikantin bei der Pioneer. Mein Lichtblick der Woche war der Austausch mit meinem 12-jährigen Bruder, und zwar auf Snapchat. Er hat mir mit einem Hasenfilter auf dem Gesicht alles Gute für meine erste Arbeitswoche gewünscht.
Ich bin Elena und mein Lichtblick der Woche ist, dass mein Podcastleiter meinen Namen Elena endlich richtig ausspricht. Er hat nämlich 3 Monate gebraucht, um von Elena auf Elena zu wechseln. Danke, lieber Stefan.
Ja, ich bin besagter Stefan und sorry Elena dafür. Mein Lichtblick in dieser Woche war Berlin in Weiß, Berlin unter einer Schneedecke. Man hat viele Dinge nicht gesehen, die einen sonst ärgern und aufregen. Weiß ist einfach eine wahnsinnig positive Farbe.
Und damit hat Stefan natürlich vollkommen recht und mit dieser Farbe der Engel danke ich Ihnen für Ihre Zeit. Wie gesagt, die Nummer, an die Sie uns Ihre Lichtblicke schicken können, finden Sie in den Shownotes. Was hat in dieser Woche Ihnen Hoffnung geschenkt? Erzählen Sie es uns. Das war unser Beitrag zum Wochenende. Der Rest liegt bei Ihnen. Wenn Sie mögen, hören wir uns wieder. Hier bei The Pioneer. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Aleph Doğan.